Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin im neuen Jahr, Folge 1180. Und wir haben uns nochmal zu dritt zusammengefunden, um eine kleine Jahresvorschau einzusprechen. Deswegen guten Morgen, Manu. Guten Morgen, Micha.
Moin. Wunderschönen guten Morgen zusammen.
Und alles Gute fürs neue Jahr wünsche ich euch erst, bevor wir einsteigen.
Dir und den Hörern wünsche ich ein schönes neues Jahr.
Die hätte ich gleich nochmal einzeln separat bedacht, die Hörer. Aber ich wollte es erstmal für euch machen. Seid ihr gut rübergerutscht? Habt ihr die Feiertage noch nutzen können, um irgendwas zu spielen, oder wart ihr komplett mit Familiensachen eingedeckt?
Ja, wir mussten ja mit Familie uns beschäftigen, weil PSN down war. Es ging ja gar nicht anders.
So schlimm ist es. Es gibt doch echt noch Singleplayer-Spiele. Also ich hatte überhaupt keinen Mangel an Spielen, weil klar, die Multiplayer-Komponenten oder so, die haben dann immer gefehlt, aber es hat mich dann nicht so gestört, weil ich hatte auch Singleplayer-mäßig genug zu tun.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe mich dann auch darauf berufen, wenn die Kinder dann im Bett waren, habe ich endlich mit Dragon Age angefangen. Aber das fängt dann halt schon bei so Kleinigkeiten an, dass ich zum Beispiel meinen Save State von den Vorgängerspielen nicht importieren konnte, weil dazu brauchst du PSN. Das heißt, ich musste mit dem Default-Setting anfangen. Also so, egal bei welchem Spiel, irgendeine kleine Verbindung zum PSN gab es dann doch meistens oder ging dann halt nicht. Aber war nicht so schlimm.
Ja, aber also ich habe es bei Assassin's Creed Unity gemerkt, dass er halt dann ständig unten diese Nachricht bringt, cannot connect to Uplay oder was weiß ich was. Und
man konnte die Boxen ja auch nicht aufmachen dann, gell? Diese Kisten, für die du diese anderen Sachen brauchst,
genau.
Die
gingen
dann zum Beispiel nicht auf.
Also das sind alles so Sachen, mittlerweile hat man die Konsole einfach immer im Internet hängen. Da fällt einem gar nicht mehr auf, was da permanent an Sachen ausgetauscht wird und für was man eigentlich alles eine Serververbindung braucht. Und das fällt einem erst auf, wenn die dann mal komplett wieder abgelöst sind. Aber gut, darum soll es nicht gehen heute. Wir haben uns irgendwie so ein bisschen überlegt, wir werfen noch mal einen Blick voraus, wie wir das auch irgendwie in den letzten Jahren gemacht haben, auf das kommende Spielejahr. Haben uns aber so ein bisschen schwer getan, weil es irgendwie darum ging, naja, jetzt die ganzen großen AAA-Dinger, die sowieso jeder auf dem Schirm hat, anzusprechen, ist dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen öde. Lass uns doch mal irgendwie eher so die Geheimtipps ansprechen. Aber dann haben wir uns unsere persönlichen, also jeder von uns hat 5 Titel rausgeschrieben. Wir haben auch extra darauf geachtet, dass wir uns nicht überschneiden. Also beziehungsweise ich habe dann...
Ist passiert, ehrlich gesagt.
Ja, also ich habe dann zum Beispiel gesehen, wenn du Spiel X aufgeschrieben hast, dann habe ich mir gedacht, gut, dann brauche ich das nicht mehr, meine Top 5, weil wir sprechen es dann ja eh an. Aber geht's euch nicht so, dass es schwer ist, sich auf Geheimtipps zu freuen, dass es beziehungsweise fast gar nicht möglich ist, weil man weiß ja vorher noch nicht, dass diese Geheimtipps kommen? Und also mir, Michael, vielleicht geht's dir da anders, weil du doch Indie-Sachen noch ein bisschen mehr verfolgst. Ich freue mich halt immer nur auf die AAA-Sachen, weil bei Indie-Spielen ist halt oft das Problem, da weiß man ja immer gar nicht genau, wann die rauskommen. Und mir geht's dann im Spielejahr oft immer so, dass ich sage, ach, das kommt ja auch schon irgendwie nächste Woche raus. Ja, ist ja krass, ja super, freue ich mich. Aber ich habe das nicht so, ich habe den Release-Datum nicht so permanent vor Augen.
Ich weiß nicht, also weil das ist ja auch die eine Frage der Wahrnehmung, wie die Presse darüber schreibt. Ne? Und bei so großen Titeln, die so AAA-Klamotten, wo richtig Kohle hintersteckt, wird natürlich entsprechend viel Werbung gemacht. Und da kriegst du ja genug Vorabmaterial. Und so einem kleinen Indie-Studio, wenn die jetzt nicht gerade so einen Publisher wie Devolver Digital oder so haben, dann kriegst du ja auch nicht zwangsläufig mit, wann das Datum ist. Ich glaube, das ist eher eine Wahrnehmungssache, weil ich glaube, die haben alle schon feste Termine teilweise.
Ja, es kann ja auch immer nur so eine Gefühlssache sein. Also selbst bei Uncharted 4, wo man sich vielleicht drauf freut, weiß man trotzdem nicht, wie es wird, genauso wenig wie bei irgendeinem Indie-Titel, der halt, wo du nur einen Screenshot siehst. Da schwingt natürlich auch immer so ein bisschen mit, was dich anspricht bei Spielen. Also ganz konkretes Beispiel zum Beispiel, Apotheon kommt jetzt irgendwie im Januar raus, habe ich in der Release-Liste gesehen, habe über den Namen drüber gelesen, dachte so, okay. Dann habe ich aber einen Screenshot gesehen und habe sofort gemerkt, das spricht mich an. Das ist irgendwie so ein griechisches 2D-Kampfspiel von irgendeinem unbekannten kleinen Studio. Hat mich da auf einmal sofort angesprochen. Aber ist das jetzt ein Geheimtipp oder nicht? Kann ich ja nicht beurteilen, weil ich ja noch nicht weiß, was für eine Art von Spiel da rauskommt demnächst.
Ja, aber ist da die Vorfreude nicht einfach größer, weil man eben nicht weiß, was einen da erwartet? Bei Uncharted, da weiß ich schon jetzt, das wird mir wahrscheinlich gefallen, weil mir die ersten 3 Spiele gefallen haben.
More of the same.
So, ja. Richtig, und das ist okay, damit kann ich rechnen. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und das ist sowas wie eine Sicherheit. Das ist irgendwie, da denkst du, okay, cool, das wird bestimmt gut. Und dann gibt es aber 1000 andere kleine Spiele, wo du, wie gesagt, jetzt zum Beispiel Bilder siehst oder so kleinere Beschreibungen und du hast keine Ahnung, ob das gut wird. Und deswegen ist es ja umso spannender.
Und genau diese Mischung versuchen wir jetzt heute zu treffen, oder?
Ja.
Das ist richtig.
Das schon, aber bei Uncharted ist ja so, da kommt dann der erste Trailer raus und im Trailer, also im Announcement-Trailer steht schon am Ende drin irgendwie November 2015 oder so. Und dann weißt du, okay, das kommt so Weihnachtsgeschäft 2015. Und das Life is Strange zum Beispiel ist auch so ein, was ich jetzt schon vorwegnehme, was hier auch in der Liste steht, wurde auf der Gamescom angekündigt, war so ein großer Geheimtipp und alle haben drüber geredet, das neue Spiel von den Remember-Me-Machern. Mhm. Aber es kam dann irgendwie, im Dezember haben die gesagt, ach so, ja, im Januar kommt dann die erste Episode. Also so, die wussten auf der Gamescom, glaube ich, tatsächlich selber noch nicht, wann sie dann irgendwie wirklich rauskommen. Und das meinte ich auch so mit, man kann halt mit so Indie-Spielen oder kleineren Titeln kann man halt so einen Jahresrückblick nicht so gut planen, weil man da irgendwie jetzt noch gar nicht genau weiß. Und oft wird tatsächlich ja erst einen Monat vorher angekündigt, wann sie rauskommen.
Ja. Ja, ich finde es auch schwer bei solchen Sachen, die immer in der Early Access Phase stecken. Also ich freue mich zum Beispiel jetzt gefühlt schon seit 3 Jahren auf Nuclear Throne. Ja? Seit ich das irgendwie gesehen habe, denke ich, okay, wenn es fertig ist, dann schaue ich mir das an. Jetzt auf einmal macht's wieder Wellen. Jetzt gibt's irgendwie wieder so eine Aktion, dass an Silvester alle übers Neujahr die Käufer haben einen Code geschenkt bekommen als Marketingmaßnahme, dass sie den weiterverschenken können. Jetzt reden auf einmal wieder alle drüber. Und ich dann wieder so, hey, habe ich das jetzt verpasst? Ist es jetzt schon raus? Nee, ist immer noch in der Early Access Phase. Also das ist dann so, dann ist diese Vorfreude auf einmal wieder da, dann flammt sie wieder kurz auf, dann ist sie wieder weg, weil ich dann denke, ja, ist ja immer noch nicht fertig. Und solche Spiele habe ich jetzt auch nicht groß in die Liste, weil ich dann nicht wusste, wann kommen die denn jetzt wirklich raus.
Aber das ist ja, das hat ja auch viel mit der Produktion einfach zu tun, oder? Ich meine, so ein kleines Studio, was aus einer Handvoll Leuten besteht, die können vielleicht nicht einfach so hundertprozentig abschätzen, wie wann ihre Produkte dann auch tatsächlich fertig sind. Weil in der Spielentwicklung hast du ständig so Stolpersteine, die einfach spontan auftauchen können, mit denen du vorher nicht gerechnet hast. Du kannst zwar irgendwie einen Plan festlegen und sagen, okay, unser Spiel wird so und so und so von den meisten uns aussehen und so produziert werden und das kannst du dir zurechtlegen. Und dann kommt irgendwie die Inkompatibilität zwischen den Third-Party-Sachen, die du da irgendwie eingebaut hast, zwischen der Middleware, die du da irgendwie reingepackt hast. Oder vielleicht gibt's irgendwie eine andere Verzögerung, weil irgendein kleiner Teil, weil der Autor zum Beispiel irgendwas nicht pünktlich abgegeben hat oder weil der Sounddesigner gesagt hat, okay, scheiße, ich brauche doch noch mal ein bisschen mehr Zeit. Bei so einem großen Studio, bei Ubisoft oder bei solchen großen Dingern, die halten so einen Termin, koste es, was es wolle. Und wir haben letztes Jahr ja gesehen, wohin sowas führen kann, nämlich, dass die Produkte einfach auf jeden Fall zu diesem Datum rausgebracht werden, egal, ob es diese Verzögerung gegeben hat oder nicht. Und manchmal hat man da unheimlich Glück und die Spiele sind total gepolished, wie Nintendo das zum Beispiel macht. Ich glaube, da gibt es ja kaum oder eigentlich gar kein Spiel, was irgendwie mit großen Fehlern auf den Markt kommt. Und dann gibt es halt so Sachen wie jetzt zum Beispiel die Ubisoft-Titel, die letzten, die rauskamen, die alle Probleme hatten oder Drive Club oder so. Und das nur, weil so ein Termin eingehalten werden musste. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich begrüße dann lieber so die, also das, was die Kleinstudios machen, die wollen sich natürlich nicht lächerlich machen öffentlich und sagen so, hey, unser Spiel kommt im Januar raus. Und dann stellen sie fest, dass es da doch ein kleines Problem gibt, weil sie den Termin zu früh bekannt gegeben haben. Dann bin ich es mir lieber, die sagen dann irgendwann, wenn es fertig ist, 2015.
Um aber nochmal die Ehre von Ubisoft zu retten, die haben in letzter Zeit 4 Spiele veröffentlicht und das Einzige, was Probleme hatte, war Unity. Also The Crew hatte doch keine Probleme, Rogue hatte keine Probleme, Far Cry lief
also sauber. Okay, also bei The Crew lag es ja am Netzwerk, ne? Das ist ja irgendwie so ein Online-Only-Ding. Ich habe selber jetzt nicht gespielt.
Gab es da Probleme, Manu?
Nö, das war nur enttäuschend, dass halt nur 8 Leute auf der Map sind.
Achso, ja gut, klar, ja. Das ist natürlich aber. Also
man merkte halt, dass sie größere Ambitionen hatten.
Aber kann man das denn ohne Online-Anbindung spielen?
Nö, aber es gab keine Probleme. Die Server liefen relativ stabil. War nur ganz leichte Ausfälle.
Trotz PSN oder ist das getrennt voneinander?
Ja gut, klar, aber da kann ja Ubisoft nichts dafür.
Ja.
Ja. Gut, aber lass uns mal in die Liste einsteigen. Da fangen wir einfach der Reihe nach an. Manu, du hast auf Platz 1, aber das ist jetzt keine Reihenfolge, sondern wir haben dich halt einfach nur so da reingeschrieben, The Division geschrieben. Und da hätte ich dir sehr zugestimmt. Das hätte ich nämlich auch gewählt. Warum freust du dich auf The Division? Beziehungsweise weiß man da schon, ob es überhaupt 2015 rauskommt?
Nee, das ist ja immer die große Überraschung. Aber es gibt dieses Jahr, was Ubisoft-Spiele angeht, nicht mehr so die große Release-Wut wie letztes Jahr. Es gibt ja eigentlich nur The Division und Rainbow Six Siege. Von daher gehe ich ja schon mal schwer aus, dass The Division dieses Jahr in irgendeiner Form kommen wird, weil sonst haben sie ja gar nichts zum Releasen dieses Jahr.
Assassin's Creed, das neue. Watch Dogs 2 wird alles wegrocken.
Watch Dogs 2, genau. The Crew DLC, solche Sachen könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube schon, dass The Division das, jetzt fällt mir die Tastatur vom Schoß, dass das die große, also wenn es technisch alles so klappt, dann wird es glaube ich schon dieses Jahr rauskommen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das nochmal rausschieben. Aber warten wir es ab. Aber das, was sie versprechen, spricht mich auf jeden Fall sehr an. Ich bin da jetzt auch nicht so enttäuscht gewesen von Ubisoft letztes Jahr, als dass ich jetzt irgendwie hier ins große Horn blase und sage, die müssen das erstmal jetzt beweisen, dass sie das liefern können. Das müssen sie so oder so. Also die Versprechen sind so groß bei The Division, was bei Watch Dogs alles versprochen wurde, da bin ich schon ein bisschen skeptisch, ob The Division das halten können wird, aber ich freue mich trotzdem extrem drauf. Also macht mich einfach total an. Du wolltest es ja auch auf die Liste machen. Ja. Ich bin sehr, sehr heiß drauf.
Ich merke halt bei Ubisoft gerade, was irgendwie in dem Ganzen, das ist ja immer das Gleiche und jetzt hauen sie zwei Assassin's Creed in einem Jahr raus und so. Ubisoft experimentiert gerade sehr viel. Das merkt man irgendwie gar nicht so, wenn man nicht genau hinschaut. Aber sie fangen jetzt an, überall Koop-Modi einzubauen. Sie experimentieren mit diesem, hey, hol dir einen Freund mit dazu. Dem kannst du den Key schicken und dann kann der, ohne dass er Spiel besitzt, bei dir mitmachen. Sie experimentieren sehr viel mit Companion-Apps. Das geht halt auch mal in die Hose, siehe Unity, wo man halt sagt, ja, die Companion-App ist furchtbar langweilig und dass sie auch noch verpflichtend ist, geht halt gar nicht. Aber sie probieren halt gerade Sachen aus und da freue ich mich sehr drauf, wenn das bei Division so ähnlich, ich habe das halt sehr geliebt bei Far Cry, diesen Koop-Modus bei Far Cry 4, dieses, hi Manu, bist du da? Ja, klar, cool, ja, lass mal zusammen spielen, so, dann joinst du bei mir rein, ja, was brauchst du denn noch? Ja, ich bräuchte hier Hilfe, das voreinzunehmen, cool, ja, dann machen wir das mal, dann haben wir das gemacht und dann, ja, ich bräuchte aber irgendwie noch drei so Rhino-Fälle, oder Haut, wie man das, weiß nicht, wie man das genannt, Skins, weil ich diese Tasche noch irgendwie craften will. Ja, cool, dann lass uns das mal zusammen machen, so. Also, das heißt, und das hoffe ich, dass das bei The Division ähnlich wird, so dieses, dass man sich einfach nicht irgendwie krass verabreden muss, sondern ich kann halt selber so ein bisschen in der Stadt rumlaufen, kann ein bisschen was machen, und dann kommen Spieler zu mir dazu im Koop, und dann sage ich so, hey, ich versuche seit irgendwie 3 Stunden dieses komische Banditenlager da unten am Supermarkt irgendwie auszuräuchern, weil da gibt's voll den geilen Loot, habe ich gehört. Ja, cool, dann lass uns das mal zusammen probieren. Dann macht man das halt irgendwie eine Stunde und dann so, ja, ich muss jetzt aber wieder los. Ja, cool, dann und dann macht man jemand anders wieder weiter. Also diese nahtlose Vermischung von Single und Multiplayer, was ich irgendwie sehr oft anspreche, aber mir macht es einfach viel mehr Spaß, als zu sagen, hey, wir müssen uns jetzt mal irgendwie für Koop verabreden und ja, heute Abend um 8 und sondern man kann halt einfach immer spielen. Und wenn es bei The Division auch so wird, wie es jetzt schon in Ansätzen bei Far Cry und bei Assassin's Creed und so war und auch, glaube ich, bei The Crew, dann, also dann interessiert mich eher die technische Seite. Inhaltlich, ja, weiß ich nicht, was ich jetzt von einem Tom Clancy-Spiel da erwarten soll.
Inhaltlich erwarte ich da auch nichts viel, aber ich hoffe, dass es das werden wird für mich, was Destiny sein sollte. Ja, weißt du, so dieses immer wieder so ein reingehen, ein paar Runden looten und irgendwie neue Gebiete entdecken und eben, wie gesagt, diese Vermischung zwischen Online und Offline, dass ich einfach selber vorgehen kann, dass da halt so generierte Missionen sind, die auch alleine Spaß machen, aber zu zweit eben noch mehr Bock machen, wie bei Far Cry. Das ist genau das, was ich mir auch erwarte und mir gefällt dieses Setting auch. Also so ein Shooter in so einer Postapokalypse spricht mich einfach auch vom Setting mehr an, so, als jetzt so ein Rainbow Six zum Beispiel.
Micha ist schon eingeschlafen, nachdem wir den Tom Clancy erwähnt haben, oder?
Ey, ja, also ich finde, das habe ich, glaube ich, ich musste gerade echt überlegen, was ich damals zu Division gesagt habe. Ich habe schon wieder fast vergessen. Aber ich glaube, diese ganze Welt und die ganze Stadt und Apokalypse finde ich auch geil. Tom Clancy.
Ich glaube, da wird sehr wenig Tom Clancy drin sein, weil es kein Story-Shooter werden wird, glaube ich.
Ja, ja. Also das Ding ist, also ich habe auch schon ein paar Tom Clancy-Spiele gespielt, die mir auch gut gefallen haben. Das ist jetzt nicht so, dass ich da grundsätzlich sage, aber so Splinter Cell zum Beispiel hat mich ja total abgeschreckt. Und ich hoffe, man hat ganz wenig Splinter Cell da drin von der Story.
Ich
also
hoffe,
ganz
man hat
wenig.
Ganz viel Splinter Cell da drin.
Oh Gott, ja, also ich bin mal gespannt. Es sieht auf jeden Fall ziemlich cool und komplex aus. Ich, genau, die Rollenspielelemente, die da drin waren, daran kann ich mich jetzt erinnern, die waren wirklich ganz cool. Da habe ich auf der Gamescom Augen gemacht, als dann die Präsentatorin irgendwie meinte so, ja, und dann haben wir hier noch so ein Skilltree, drückt eine Taste, das ganze Ding geht so auf, das fand ich schon ganz cool. Aber abwarten, weil ne? Viele Sachen von Ubisoft sehen so super gut aus. Also was Assets und das Art Design und so und die ganze audiovisuelle Gestaltung betrifft, sind die unübertroffen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber inhaltlich, also Watch Dogs war für mich dann irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, was ist hier los? Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig geworden. Bei mir ist es so, je nachdem, was für ein Titel ich anfange, manchmal überraschen die mich total und manchmal bin ich überrascht, wie langweilig die sind. Zum Beispiel Far Cry 4 finde ich super. Das habe ich jetzt über die Tage mal angespielt. Das gefällt mir unheimlich gut. Und The Crew habe ich mich zu Tode gelangweilt. Da habe ich mich gefragt, wer diese Geschichte geschrieben hat. Und deswegen
die Geschichte ist toll.
Ja, und dann, weißt du, dann sitzt man, dann bin ich halt ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, da würde ich lieber erstmal eine Runde spielen und gucken, ob das auch Spaß macht. Weil wenn es tatsächlich am Ende weniger Geschichte hat und es soll ja irgendwie dann so Multiplayer, ein Mingleplayer-Dings da werden, dann bin ich mal gespannt. Irgendwie. Dann kommt es halt darauf an, ob die ganzen Sachen noch greifen.
Ebenfalls eine Wundertüte könnte das nächste Spiel sein, was du aufgeschrieben hast, Micha, Until Dawn. Immer wenn du davon erzählst, dann finde ich es total geil. Denk mir, oh, das wird super. Und dann sehe ich irgendwie Gameplay oder red mit anderen Leuten drüber und dann denke ich mir immer, oh, das wird ja der größte Käse, den es gibt. Deswegen, es fällt mir extrem schwer, dieses Spiel einzuschätzen. Ich glaube, es wird beides. Wahrscheinlich.
Ich freue mich drauf, weil ich habe früher als Jugendlicher unheimlich gerne aus den Videotheken mit Freunden zusammen so Horrorfilme immer ausgeliehen. So Klamotten wie Scream, also die postmodernen Horrorfilme, so Scream, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Teenie-Horror.
Ja, Teenie-Horror. Auch Sachen, die so in die Richtung gehen. Und Until Dawn geht ja volles Rohr in diese Richtung. Also die haben wirklich sich vorgenommen, diesen ganzen Flair und all die ganzen Tropes, die da drin auch auftauchen, wirklich alles komplett in ein Computerspiel reinzubauen. Es gab bisher nur ein Spiel, was das gemacht hat. Das hieß Obscure. Davon gab es zwei Teile. Das hatte auch so ein Teenie-Horror-Setting, war. Aber in einigen Punkten hat sich das aufgrund des Spielprinzips so ein bisschen abgewichen. Also da gab es dann zum Beispiel keinen verrückten Serienkiller, den es normalerweise in solchen Teenie-Horrorfilmen gibt. Und es gab dann auch da nicht so die Figuren, die besonders sentimental waren, die es auch immer in Teenie-Horrorfilmen gibt. Also die Protagonisten sind dann meistens eine Protagonistin, die nimmt das alles irgendwie noch viel extremer wahr als alle anderen drumherum und weiß auch irgendwie sofort Bescheid. Und Until Dawn, das sieht echt so aus, als wäre das so alleine aus diesen Gründen so ein Ding, was ich mir unbedingt angucken möchte, weil es mich wahrscheinlich dann zu dieser Zeit wieder zurückwirft, wo ich diese Filme gesehen habe.
Aber schrecken dich dieses Spielkonzept nicht ab? Also das ist ja eigentlich wie Beyond Two Souls und so, also so ein Quicktime-Orgien-Festival,
Interaktiv-Movie,
oder?
Ich glaube ja sogar, dass es aus diesen Gründen für mich sogar interessanter wird, weil es ist halt
filmischer ist dann.
Genau, und weil es eben, weil, also zumindest das, was ich bisher gesehen habe, war halt so campy und so reduziert auf Teenie-Horror, dass ich fast glaube, dass es sogar besser funktioniert, weil Beyond war alles. Mhm. Alles. Also Science Fiction, Western.
Alle Filmgenres, die es gibt, genau.
Also da geht alles durch, jedes Kapitel, was neu ist, abwechslungsreich, aber es fällt unheimlich schwer, teilweise sich dann so wirklich sich auf irgendwas einzulassen, weil du halt nie so, ist auch eine Art von Wundertüte, aber ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Und Heavy Rain, da habe ich mich eigentlich sogar die meiste Zeit ziemlich geärgert. Aber das Spielprinzip, ich glaube, das würde bei so einem Ding ziemlich gut funktionieren. Diese unterschiedlichen Meinungen, die man dazu aufnimmt, ich glaube, man muss halt wirklich Bock auf dieses Teenie-Horror-Zeug haben.
Und das glaube ich nämlich, dazu haben. Das glaube ich nämlich, das ist einfach. Klar ist es wahrscheinlich, das blonde Highschool-Dummchen und der Quarterback-Typ, der auch etwas beschränkt ist und der clevere Geek-Nerd und sowas. Also das werden natürlich, diese ganzen Charaktere werden da drin sein. Und wenn man da rangeht und sagt, ich werde das jetzt alles scheiße finden, dann wird man es auch scheiße finden wahrscheinlich, weil es halt einfach irgendwie diese ganzen Klischees abfeiert. Wenn man jetzt aber sagt, hey, ich lasse mich aber mal drauf ein und versuche halt mal irgendwie mich davon unterhalten zu lassen, dass ich diese ganzen Tropes halt um die Ohren gehauen bekomme, dann kann das wahrscheinlich schon funktionieren. Es ist halt ein schmaler Grat zwischen, wo wird's dann irgendwie kitschig oder irgendwie klischeehaft und wo kann man, wenn man da einen Schritt zurücktritt und halt sagt, ja gut, die Klischeehaftigkeit nehme ich jetzt mal in Kauf, wo kann man sich dann soweit noch unterhalten lassen?
Ja,
ich würde mir wünschen, dass es so wie Scream wird, also dass sie so mit diesen Tropes auch spielen. Also ich glaube, mir wird's gefallen, wenn's diese vierte Wand auch durchbricht und sagt, wir wissen, das ist dieser Trope, wir spielen jetzt mit diesem Trope, wir spielen mit dir, mit deiner Erwartungshaltung und dann wird es doch ganz anders. Ja, also weißt du, wenn das Spiel dich selber auch mit einbezieht in diese Jonglage mit diesen Highschool-Tropes, ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren, wenn es so eine Metaebene einnimmt und bewusst damit umgeht irgendwie.
Also ich meine, es ist natürlich, was ich so gehört habe von der Kritik, ist immer so, dass dann zum Beispiel die Saw-Filme so als Gegenbeispiel dann so angenommen werden. Weil gibt es irgendwie, glaube ich, auch in der, ich habe nur einen kurzen Gameplay-Part gesehen, aber da gibt es irgendwie eine Stelle, wo der Killer zwei Leute gefangen nimmt und dann irgendwie so eine Tötungsmaschine auf die zu, ich glaube eine Kreissäge oder sowas. Und das erinnert natürlich frappierend an Saw. Ich glaube aber, man kann sich das einfach nicht drauf reduzieren, weil die Inspirationsquelle ist ja, wie gesagt, irgendwo ganz anders. Die liegt 10 Kinofilmjahre zurück irgendwo. Also Saw kam 2000 irgendwas, ich glaube 2002 oder so. Und Scream und alles ist ja alles irgendwie Mitte der 90er gewesen. Und da hoffe ich, dass die echt diesen Flair irgendwie reinpacken. So. Also ich erwarte echt, wenn ich das reinlege, dass ich dann denke, boah, ich weiß, was du denn, dass ich sofort an, wie heißt die nochmal? Jennifer Love Hewitt oder so? War doch die Hauptrolle in, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Dass ich sofort denke, boah, daran kann ich mich erinnern, wie ich auf der Couch saß mit Freunden und diese Sachen geguckt habe. Das hoffe ich echt, dass dieses Nostalgiegefühl wieder zurückkommt. Ob das spannend wird, mal gucken.
Mal gucken. So, mein erstes Spiel von der Liste, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, habe ich aufgeschrieben, weil ich mich da echt wahnsinnig drauf freue, weil ich habe es auch schon im Jahresrückblickscast von 2014 gesagt, das Ground Zeroes war für mich so der perfekte Appetitmacher für das neue Metal Gear, weil ich einfach irgendwie, ich mag das, was Kojima da immer macht, auch wenn ich da sicherlich mir auch schon irgendwie bewusst bin, dass das teilweise auch schon ganz schön großer Quatsch ist, den er da abfeiert. Aber ich mag die einfach diese Welt und was er da irgendwie mal versucht für Themen anzusprechen. Und bei Phantom Pain ist jetzt das erste Mal, ich mag halt Schleichspiele und wenn du da halt wirklich dann selber entscheiden kannst, wie du vorgehst und dieses Lager da irgendwie nach deinem eigenen Gusto aufräumst und dieses ganze, hey, das ist jetzt alles Open World und du kannst halt selber entscheiden, in welcher Reihenfolge du was angehst und ich glaube, dann wird das ganz, ganz toll. Man muss halt, ich glaube wahrscheinlich irgendwie bei Until Dawn, man muss halt die ganzen Sachen ausblenden können und oh, die Scharfschützin im Bikini. Das ist halt Kojima. Wenn man das nicht mag, wird man jetzt auch mit Metal Gear Solid 5 kein Fan der Serie. Aber wenn man das irgendwie ausblenden kann, dass das halt doch teilweise ganz schön blöder, stellenweise sogar sexistischer Scheiß ist, dann kann man sich da auf jeden Fall unterhalten lassen. Wenn man das also ausbringen kann.
Im Prinzip wie jedes Suda 51-Spiel.
Zum Beispiel, ja. Also, nee, da bin ich echt sehr gespannt. Da bin ich auch echt mal gespannt, wie das da dir gefällt, Micha. Ob du dann da auch in Anführungsstrichen auf deine Kosten kommst oder ob dann irgendwie dieses Schleichen schon irgendwie belohnt wird oder ob man auch genauso actionmäßig vorgehen kann.
Ach so, ich habe gerade überlegt, was du jetzt meinst, weil du von Bikini-Frauen und so gesprochen hast. Aber
ach so.
Und dachte jetzt, hä? Aber gut, du meinst die Schleicherei. Ja, ich bin gespannt. Aber gut, die anderen GS, die waren ja auch ganz geil. Also ich glaube, das wird cool. Warum nicht? Also wir haben, glaube ich, auch kurz drüber gesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese ernsten Themen, die Kojima diesmal einbaut, ob das nicht diesmal wirklich extrem deplatziert wirkt.
Es wirkt immer deplatziert. Also beziehungsweise, bei Metal Gear Solid 4 ist ja total krass mit den Kindersoldaten und Militärfirmen, die Krieg machen. Und da denkst du dir so, boah, jetzt packt er aber die ganz großen gesellschaftlichen Themen an. Und dann hast du aber einen Typ, der irgendwie Dünnpfiff hat. Und das wird dann 10 Minuten abgefeiert, wie der Typ einfach irgendwie sich in die Hose scheißt. Also und so, und du denkst einfach nur so, ach, kann ich bitte einfach einen Knopf drücken, damit es weitergeht. Aber also
herzlich willkommen bei Inside Moin.
Nein, aber wo du immer denkst, also da frage ich mich echt immer so, was dann teilweise in so einem Kopf da abgeht von Kojima, der dann einerseits so extrem krasse Themen anspricht, aber andererseits so einen pubertären Humor hat, wie das, also der ist doch schizophren auch irgendwo, der packt doch da irgendwie zwei Sachen in seinem Kopf, die zwei Gehirnhälften, die eigentlich irgendwie nichts miteinander zu tun haben, die zusammen in ein Spiel kommen und der dann irgendwie sagt, komm, mach mal was mit Furzwitzen, das ist total super. Und die andere Hälfte sagt, nee, was mit Kindersoldaten. Und ja gut, dann machen wir beides.
Bin gespannt.
Gut. Manu, du freust dich gar nicht drauf.
Geht so.
Okay. Gut, dann kommen wir zu deinem nächsten Spiel, wo es garantiert keine Furzwitze gibt. Rime ist auch ein Spiel, hätte ich auch sofort aufgeschrieben, war in einer der letzten Edge-Ausgaben sogar Cover Story und ist so ein Spiel, wo ich mir einfach denke, wow, da geht mir das Herz auf. Wenn ich sowas sehe, das ist so schön, das möchte ich sofort irgendwie, das möchte heiraten. Ich sofort spielen. Das will ich
heiraten, dieses Spiel.
Ja. Es ist halt so eine Mischung aus so Wind Waker, Ico, ja, irgendwas Drittes, was jetzt...
Alles, was gut ist.
Ja. Nee, oder?
Also Brothers so, vielleicht noch.
Ja. Brothers, genau, ja.
Nee, also genau das. Also ich erwarte mir auch einen legitimen Nachfolger von Ico in Wind Waker Optik. Das ist genau das, was ich von diesem Spiel bisher rausgelesen habe. Ein sehr packendes Spiel, was so diese Atmosphäre angeht. Also ich glaube, man wird in dieses Spiel eintauchen und nicht mehr raus wollen aus dieser Welt, weil man sich in dieser Landschaft verliert und in dieser ist leicht melancholisch wirkenden Einsamkeit, die dieser Junge da hat. Bin ich voller Vorfreude auf dieses Spiel. Ja. Und es sieht fantastisch aus. Ja, wenn es noch gute Rätsel hat, wenn es noch irgendwie schöne Spielelemente hat, dann ist es noch so ein Sahnehäubchen obendrauf. Ich würde es aber auch, glaube ich, einfach als Walking Simulator toll finden. Also ich bin gespannt, was da wirklich bei rauskommt.
Walking Simulator? Ach so.
Naja, weißt du, also ich weiß noch nicht genau, was mich spielerisch dort erwarten wird, aber ich denke, das geht so ein bisschen in die Zelda-Ecke. Also so ein paar Schalterrätselchen lösen und mit der Landschaft irgendwie spielen und irgendwelche Sachen auslösen, wo sich dann vielleicht die Landschaft verändert oder so. Ich habe mich noch nicht so intensiv da reingefuchst, was Gameplay-Mechanik oder so angeht, weil es mir einfach noch nicht wichtig ist. Also ich denke, das wird mich so oder so packen, das Spiel. Und wenn es sich dann noch gut spielt, so wie bei Brothers zum Beispiel, dass man denkt, oh, das ist aber irgendwie cleverer Einsatz von Mechanik, dann ist das noch ein Bonus obendrauf.
Also wenn ich die Preview noch richtig im Kopf habe, dann soll es da auch irgendwie vorrangig darum gehen, dass man halt keine Bildschirmanzeigen hat, sondern dass sich die Rätsel alle so aus der, ich sag mal, Natur ergeben. Also dass du erkennst, ah, okay, bei diesem Rätsel ist offenbar der Sonnenstand wichtig, weil hier ist irgendwie so ein Gebäude, was ein Loch hat und dann scheint die Sonne genau in dem richtigen Winkel dadurch. Aber es wird dir nicht erklärt, oh, das ist jetzt ein Sonnenrätsel, sondern du musst es halt aus der Natur und aus der Umgebung, aus dem Level herauslesen. Und ich glaube, darum geht's, dass man das irgendwie und es soll wohl so sein, dass man irgendwie auch die Rätsel angehen kann, wie man möchte, in welcher Reihenfolge. Also es gibt jetzt nicht so, hey, du musst erst den Wasserdungeon lösen und dann kannst du den anderen Dungeon lösen, wenn du dann irgendwie das Item bekommen hast, sondern du kannst es wohl irgendwie selber in der Reihenfolge angehen, wie du willst. Und was ganz interessant war, es ist irgendwie gar nicht klar, ob das ein Junge ist. Also das soll absichtlich auch so ein etwas kindliches, ich möchte nicht sagen androgyn, aber so ein Wesen, wo man nicht genau weiß, wo man einfach sagen kann, hey, das kann auch ein Mädchen sein. Das ist halt einfach ein Kind mit langen Haaren und man erkennt jetzt gar nicht genau, ob das jetzt irgendwie ein Junge oder ein Mädchen ist und es ist eigentlich auch völlig egal. Und das fand ich eine sehr schöne Aussage.
Und das mit diesen Rätseln, die sich von selber erklären, nenne ich es jetzt mal so, ist auch genau der Grund, warum ich Rime aufgeschrieben habe und nicht The Witness, was ja auch ein PS4-exklusiver Titel werden wird. Weil The Witness sieht mir in den Screenshots immer zu sehr nach Layton aus. Weißt du, so, du läufst durch eine tolle Landschaft und dann kommt ein Schalterrätsel. Und dann musst du irgendwie Pünktchen miteinander verbinden, damit sich irgendeine Tür öffnet. So à la Myst oder Layton eben. Und Rime sieht mit mehr nach Zelda aus.
The Witness ist auch echt so ein Ding, wo man, glaube ich, ganz vorsichtig sein muss. Das kann sehr cool werden, das kann aber auch vollkommen in die Hose gehen und das wird dann so ein, ja gut, das One-Hit-Wonder Jonathan Blow, der halt mit Braid einmal seinen Geniestreich hatte und jetzt natürlich an der Erwartungshaltung von seinem Nachfolgespiel irgendwie zerbrochen ist. Also da muss man mal abwarten, was da passiert.
Da haben es die Jungs von Rime besser, die sind die Tequila Works Menschen, die haben Deadlight vorher gemacht, was ja so mittelprächtig ankam, was mir aber einigermaßen gut gefallen hat. Und die haben, glaube ich, leichtere Schuhe Schuhstapfen zu füllen als Jonathan Blow. Ja, zumindest. Aber wenn wir gerade bei Androgynen und nicht klar, ob Mann oder Frau, Junge oder Mädchen und Zelda-artige Spiele, sollte man vielleicht ganz kurz erwähnen. Zelda steht natürlich auch auf der Liste, aber haben wir jetzt mal außer Konkurrenz gelassen, weil da kann man eh noch nicht viel zu sagen, oder? Aber dass wir uns mega drauf freuen, dürfte, glaube ich, klar sein.
Best Game of 2015.
Jetzt. Das wird doch langweiliger Scheiß.
Nee, also Zelda ist, also ich habe es ja auch schon angesprochen in einem der letzten Casts mit, also wenn das rauskommt, dann werde ich wohl auch nicht mehr um eine Wii U rumkommen, weil ich bin nicht so der Nintendo-Fanboy und ich finde es alles immer ganz nett, aber es ist auch für mich jetzt kein Must-Have, bis auf Zelda und da kommen ja sogar zwei, also das Majora's Mask für 3DS wird auch sowas, wo ich sage, okay, also Zelda ist wirklich was, das habe ich in mein Herz geschlossen und ist auch mit Abstand meine Lieblings-Nintendo-Serie. Ja. Das nächste Spiel hat Micha aufgeschrieben, Xenoblade Chronicles X. Auch 10, heißt es?
10? Ja, auch X? Wii U.
Auch X, Wii U.
Ja, ich war auch nicht sicher. Eigentlich X, denke ich mal, weil es ist kein 10. Teil. Keine Ahnung, warum die es X nennt, aber es ist der Nachfolger von Xenoblade Chronicles. Und Xenoblade Chronicles war ein Wii-Spiel und eins der besten Japano-RPGs, die ich je gespielt habe, also mit großem Abstand je gespielt habe. Das war einfach, ich meine, dieses Wort wird sehr inflationär benutzt und man hört es öfter, aber ich würde sagen, dass es fast perfekt war. Denn es hat sich gespielt also es hatte die Dimension eines Online-RPGs von der Welt und hat sich auch gespielt wie so eine Mischung aus Echtzeit und Rundenkämpfen. Und die Geschichte war toll erzählt, die Musik war großartig, das Art-Design war großartig, es war technisch großartig und so. Und als dann klar wurde, dass die eine Fortsetzung machen und dann so ein paar Komponenten dazukommen, wie zum Beispiel Raumschiffe oder Mechs, da war ich sofort verkauft.
Du hast verkauft.
Ja, also da war ich sofort, da habe ich sofort gesagt, das muss ich mir unbedingt angucken. Also ich bin Riesenfan von Xenoblade Chronicles. Also ich glaube, die Leute, die jetzt keine Wii-Hunger haben, die werden sich jetzt wundern, so, nie was mitbekommen. Das war eins dieser drei Spiele, die mit in dem Project Rainfall-Projekt drin waren. Die kamen irgendwie in Japan relativ früh raus. Und dann gab es zahlreiche große Petitionen, die auch in den Westen zu bringen. Und Europa hat eine europäische Version hätte es sowieso gegeben, aber in Amerika war das dann nicht so klar. Und dann haben sich halt sehr viele Nintendo-Fans gemeldet und gesagt so, hey, wir wollen die Spiele unbedingt auf unserer Konsole haben. Und mit dazu gehören auch The Last Story von Mistwalker und wie heißt das nochmal? Pandora's Tower. Das war so ein Metroidvania-mäßiges Spiel. Und die drei gehören quasi so in diese Project Rainfall-Trilogie, sag ich mal, rein. Und Xenoblade Chronicles ist auch heute auch immer noch so ein Spiel, wo gerade die Modding-Szene total eifrig dabei ist, irgendwelche HD-Texture-Packs zu packen, damit diese Sachen über einen Emulator wie Dolphin oder so halt noch besser aussehen. Und es ist halt unglaublich, was sie damals mit der Wii gemacht haben. Das ist halt wirklich so eine Weitsicht. Also irgendwie hast du da, wenn du da zum Beispiel ein Dorf hast und das ist ganz, 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 ganz weit unten im Tal, dann kannst du wirklich das gefühlte mehrere Kilometer weit in der Welt sehen. Irgendwie, also die haben es irgendwie hingekriegt, dieses große Landschaftsgefühl total gut auszubreiten. Und da bin ich extrem gespannt, was die dann erst auf der Wii U irgendwie hinkriegen werden. Also wirklich fantastisch.
Ja, da freue ich mich auch drauf, weil die Wii U hat endlich die Leistung auch, um dieses Xenoblade da nochmal die Würde zu verleihen, die es auch in Europa und verdient hat, gell?
Absolut. Ja, also das ist wirklich auch so ein Spiel, da würde könnte selbst der Dynamite-Blick riskieren, wenn er später mal eine Wii U hat irgendwie. Glaube ich, hoffe ich. Also wenn es so ist wie das alte Xenoblade Chronicles.
Aber es wird kein HD-Remake irgendwie von Teil 1 wird's wie bei
Bayonetta. Nee, das ist schon ein neuer Teil.
Okay, nee, aber ich dachte, vielleicht machen sie es wie bei Bayonetta, dass sie halt sagen, hey, jetzt haben wir endlich die Hardware-Leistung. Also natürlich war bei Bayonetta ja irgendwie ein bisschen anders gelagert der Fall, aber wir haben jetzt die Hardware-Leistung und deswegen packen wir Xenoblade 1 nochmal mit auf die Disc für Leute zum Nachholen oder so.
Das nicht, aber du kannst ja auf der Wii U ohne weiteres die Wii-Fassung spielen.
Das stimmt, ja.
Also, ja, genau. Und das deswegen ist auch selbst empfehlen. Also, ich glaube, weiß jetzt nicht, ob man es jetzt unbedingt spielen muss, vor allen Dingen, wenn man wenig Zeit hat. Weil Xenoblade Chronicles war schon so ein Spiel, wo du echt auch so wie bei Skyrim ein paar hundert Stunden irgendwie reinpumpen kannst.
Ja, habe ich immer.
Weil das halt einfach mega groß ist, aber die, also wer will, der kann sich das ja einfach kaufen. Und es sieht halt auf dem HD-Fernseher halt immer noch ganz cool aus, obwohl es halt nicht die große Auflösung hat irgendwie. Also wirklich extrem beeindruckendes Spiel. Bin ich extrem gespannt auf die Fortsetzung.
Apropos
Mechs, man kann mit Mechs kämpfen. Also, hallo. Rollenspielkämpfe mit Mechs, geiler geht's ja gar nicht, oder?
Apropos mega groß. Ich dachte, jetzt machst du einen Peniswitz, Manu, weil du dann immer an solchen Stellen Peniswitze machst.
Es reicht auch, wenn ich mache.
Er hat dran gedacht. Und ich kurz überlegt, ob er dem sagte, aber.
Ich denke immer an Penis, also.
Gut, das neue Jahr geht schon genauso schlecht los. Wir haben schwach angefangen und stark nachgelassen. No Man's Sky ist ein Spiel, wo wir im Vorgespräch gesagt haben, naja, irgendwie ist das so ein Indie-Ding, aber eigentlich ist es gar nicht mehr Indie, weil es so viel Aufmerksamkeit bekommt und auf jeder Sony-PK und überall letztens auf dieser PlayStation Experience fett gefeatured wird, dass man irgendwie sagen kann, ja, im Prinzip kann man das von der Aufmerksamkeit und von dem ganzen Marketing-Power, die dahinter steckt, kann man das eigentlich schon als AAA verbuchen. Aber auch eine Wundertüte weiterhin, ne? Weil man sieht immer irgendwie was, aber man sieht immer nur, wie die Leute irgendwie zum Planeten hinfliegen oder wegfliegen. Dann sieht man mal so ganz kurz so Weltraum-Szenen mit irgendwelchen fetten Kreuzern, aber man weiß nie so genau, was man eigentlich spielerisch macht. Es schaut immer nur toll aus und auch extrem einladend. Und man möchte auch diese Welt irgendwie erleben, aber was man dann irgendwie spielerisch wirklich zu tun hat, ist mir irgendwie auch immer noch nicht so ganz klar. Aber ich freue mich drauf.
Das ist die größte Unbekannte dieses Jahr, finde ich. Also die mit der größten Erwartungshaltung, aber ich möchte nicht in der Haut stecken der Programmierer und Programmiererinnen und der Designer, die da gerade No Man's Skies machen. Dieses arme kleine Studio, was früher dieses unschuldige Rennspielchen gemacht hat, hat jetzt diese Last, diese Erwartungshaltung der gesamten Spielerschaft irgendwie auf sich. Was da rein projiziert wird in dieses No Man's Sky, ist unfassbar. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr dran, dass sie das in irgendeiner Form befriedigen werden können. Ich hoffe aber trotzdem inständig, dass es zumindest ein Spiel dabei rauskommen wird, was Spaß machen wird. Was auch immer das eigentliche Spiel dann sein wird, aber die Diskussion, wenn das Spiel dann endlich mal draußen ist, die wird, glaube ich, alles überschatten erstmal. Wird ganz schön anstrengend, glaube ich.
Du meinst die Diskussion der enttäuschten Erwartungshaltung, oder?
Ja, und die Diskussion, ob das jetzt genau das ist, was man erwartet hat und das sind ja doch nur irgendwelche random Planeten, da kann man ja gar nichts tun. Ich bin sehr gespannt. Also das interessiert mich momentan gerade eigentlich mehr als das Spiel selber, wie dieses Spiel dann aufgenommen werden wird und was Hype mit so einem Spiel anstellen kann und mit diesen Menschen, die dieses Spiel machen müssen. Inzwischen ja müssen. Also wenn wir da jetzt über die Indie-Diskussion reden, Die haben ja einen wirklich guten Deal gelandet, dass es ein exklusives PlayStation-Spiel wird. Damit haben sie sich Freiheit erkauft, mehr und länger dran arbeiten zu können. Aber dadurch haben sie natürlich auch jede Menge Hype und Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, dass das mit dir als Spieleentwickler ganz schön was machen kann, wenn du auf einmal diesen Druck spürst, den du dir gar nicht selber aufgebaut hast. Also die Präsentationen, wer auf der Gamescom, haben wir auch schon ein bisschen in der Gamescom-Folge, glaube ich, drüber gelesen. Robin hat es geredet. Was denn jetzt gelesen? Robin hat auch in der Präsentation gesagt, er hat es dem Entwickler richtig angesehen, wie frustriert er auch fast schon war, dass er dieses Spiel jetzt so aufgeladen wurde. Es nimmt ja auch ein großes Stück Freiheit, glaube ich.
Ja, weil das Problem ist halt einfach, dass die wahrscheinlich selber von Sony, Micha, hast du nicht erzählt, dass die auf der Gamescom bei der Präsentation sogar so ein bisschen, ja, also eigentlich, wir haben noch gar nicht so viel zu zeigen, aber wir müssen ja so ungefähr und
Nö? Ja, das war Robin.
Ach, das war Robin. Achso, dann habe ich das. Und das wirkte halt so ein bisschen wie, okay, die sind fast ein bisschen unglücklich über ihre aktuelle Rolle, dass sie jetzt wirklich in so eine Erwartungshaltung gedrückt wurden und wirken eher so ein bisschen wie, ach, wir wollten eigentlich nur so ein Spiel machen und naja. Gut, apropos Erwartungshaltung, irgendwie ein Spiel, was letztes Jahr auf der Gamescom, ich habe es ja schon angesprochen, extrem auch in so eine hohe Erwartungshaltung reingedrückt wurde, weil alle drüber gesprochen haben. Manu hat's aufgeschrieben, Life is Strange. Wir haben es schon angesprochen, das neue Spiel der Remember Me-Macher wird auch in so einem Episodenformat erscheinen und soll so eine Coming-of-Age-Walking-Simulator, sage ich jetzt mal, ohne es böse zu meinen, werden, oder?
Ich weiß nicht, also Walking Simulator wird's, glaube ich, nicht.
Ach so, ich hab's immer gedacht, es wäre so wie Gone Home irgendwie, aber.
Nee, das wird eher, also es hat eher an Beyond erinnert, fand ich. Okay. Also so vom Setting. Nee, es ist wirklich dieses Coming of Age episodenhafte. Also ich glaube, es wird, geht eher so ein bisschen in die Adventure-Ecke mit Schwerpunkt auf Dialogen und menschlichen Interaktionen und nicht so sehr auf Items kombinieren oder so. Also, ja, konzentriert sich, glaube ich, aufs Geschichten erzählen, aber halt in einer anderen Form, wie Telltale das machen würde.
Ist ja voll langweilig.
nein, also. Das ist genau das, was mich daran reizt, eben dieses Experimentieren mit der Art, wie Geschichten in dem Videospielmedium erzählt werden. Aber das, was wir bis jetzt gesehen haben, Micha, war ich mit dir auf der Präsentation auf der Gamescom?
Ja.
In diesem wundervollen Raum, der so genau, dekoriert also war wie das Spiel selber. Großartig.
Ich glaube, das Spiel ist fantastisch. Also ich habe sehr große Erwartungen daran, weil ich denke, das wird extrem gut. Diese kurze Präsentation, die wir gesehen haben, da war das tatsächlich so, dass die es innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, die gingen vielleicht 5 bis 10 Minuten, es geschafft haben, zumindest für mich eine Verbindung zur Hauptfigur aufzubauen, zu dem Mädchen, das man da spielt. Also die war mir sofort sympathisch und ich konnte sofort nachempfinden, was in ihrem Kopf vorgeht. Obwohl die Animationen von den Gesichtern teilweise noch gar nicht fertig waren. Also das haben sie ganz allein durch die Stimmen hingekriegt, durch die extrem gute Synchronisation bzw. Vertonung von den Texten und diese ganze Stimmung. Also es sieht ja wirklich so aus wie so Sachen wie Garden State oder so. Ich weiß gar nicht, wie man diese Kategorie Film nennen möchte, aber die auf jeden Fall sehr melancholisch sind. Sehr
Film.
Ja, genau. Also so sehr melancholisch, aber trotzdem halt auf eine junge Zielgruppe. Also schon so, als würde man die Quarter-Life-Crisis von Menschen irgendwie thematisieren. Also junge Menschen, die nicht so ganz genau wissen, wohin mit ihrem Leben, was sie jetzt machen wollen, die sich neu orientieren müssen, so diese ganze Stimmung ist da drin. Das ist so eine Sunset-Stimmung so ein bisschen, weil man immer so ein bisschen das Gefühl hat, da ist immer irgendwie Herbst, die Beleuchtung ist immer extrem warm oder sehr expressionistisch irgendwie und das finde ich ziemlich cool. Also ich glaube, das wird sehr gut. Und vor allen Dingen auch, weil ich Remember Me ziemlich cool fand, obwohl das Spiel ja stark in Kritik geraten ist und ich glaube einfach, dass sie bei solchen Sachen, wenn es ums Geschichtenerzählen geht, wenn es darum geht, eine Welt aufzubauen, eine Stimmung zu vermitteln, dann glaube ich, ist Don't Not ziemlich, ziemlich gut. Deswegen bin ich extrem gespannt. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen das Spiel, was die machen, wo die auch so ein bisschen besser aufgehoben sind. Weil deren Stärke ist ja schon die Gestaltung, bei Remember Me ist halt die ganze Gestaltung, die Welt ja auch die größte Stärke so gewesen. Das Spiel kam dem Ganzen nicht, wurde dem nicht gerecht. Und ich glaube, bei so einem Adventure-Spiel hat das einfach sehr viel mehr Raum zur Entfaltung.
Ich glaube auch, dass sie sich da viel wohler fühlen werden, weil genau das, was bei Remember Me gut war, das können sie jetzt hier ausspielen, wie du es gerade gesagt hast.
Genau.
Und dass es als Episoden erzählt wird, ist, glaube ich, auch von Vorteil, weil sie sich dann eben jetzt auch nach und nach darauf konzentrieren können, diese Geschichte weiterzuentwickeln und wir aber trotzdem jetzt nicht bis 2018 warten müssen. Also da kommt, glaube ich, dieser episodische Content wieder zum Vorteil für uns oder verkommt zum Vorteil, weil es jetzt wirklich auch schon im Januar losgeht. Also das ist eins der ersten Spiele-Highlights dieses Jahr.
Ja, das liegt ja natürlich auch daran, dass
Januar los jetzt.
Das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Und das ist halt kein Spiel, wo ein heißes Girlie im Minirock mit Schrotflinten Leute erschießt. Und das wird deshalb, glaube ich, werden es nicht so viele Leute kaufen. Traurige Wahrheit. Also ich glaube, Life is Strange wird so ein Geheimtipp bleiben. Ich hoffe sehr, dass die trotzdem sehr viel Erfolg damit haben werden und so, aber sind wir ehrlich, also wenn man sich Verkaufszahlen der letzten Spiele anguckt, die Leute haben dann halt so einen Kram wie Wolfenstein gekauft und da sieht sowas wie Life is Strange einfach...
Aber die Telltale-Spiele beweisen doch, dass auch storybasierte Spiele wieder total im Kommen sind.
Ja, aber wegen der Lizenz, ne? Weil die Leute halt Game of Thrones kennen oder weil sie Jurassic Park kennen oder irgendwelche anderen Sachen. Und deshalb werden die Sachen gespielt. Nicht unbedingt, weil die jetzt Bock auf Adventures haben.
Ja, aber die Delic-Spiele verkaufen sich auch ohne Lizenz. Also ich glaube, dass da schon ein Markt für da ist inzwischen. Es gibt auch...
Und Lollipop Chainsaw, weil du ja zumindest darauf angespielt hast, war jetzt auch nicht der Megaseller. Also zu behaupten, hey ja, da macht man halt eine Cheerleaderin mit Minirock und dann wird's der Megaseller und alles, was ein bisschen anspruchsvoller ist, verkauft kein Mensch mehr, ist auch nicht ganz richtig.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wir werden auf jeden Fall nochmal ausführlich drüber reden, über die erste Episode, wenn die im Januar jetzt rauskommt. Und ich bin sehr gespannt. Aber das, was wir gesehen haben auf der Gamescom, war so vielversprechend, dass ich das auch als mein Highlight der Gamescom abgebucht hatte. Von daher ist da die Erwartungshaltung immens hoch und ich freue mich extrem drauf.
Ich freue mich drauf.
Apropos Hyper. Hyper Light Drifter.
Ich wusste gerade nicht, was du meinst. Hyper Light Drifter.
Ja, ein Kickstarter-Projekt, auf das sich sehr viele Leute freuen. Großen Erfolg gehabt auf Kickstarter und trotz Pixeloptik oder weil Pixeloptik, weiß man nicht so genau. Gell?
Weil Pixeloptik, ja. weil die, das sieht so geil aus. Also es gibt so Pixeloptik-Spiele, ich spreche jetzt ganz, ganz persönlich, will jetzt niemanden irgendwie in den Schuh kotzen oder so. Aber ich finde zum Beispiel Shovel Knight so langweilig vom Pixel-Look, dass ich mich wirklich frage, woher diese Begeisterung kommt.
Das Spiel ist gut, unabhängig von der Grafik.
Ja, kann ja sein. Aber so, ich meine jetzt rein von der Optik, rein so vom Design-Standpunkt. Und Hyper Light Drifter, also das ist halt so ein Metroidvania-RPG-Action-Adventure, weiß ich nicht, werden wir schon sehen, so genau. Da gibt's ja irgendwie so eine Vorab-Version, die habe ich leider noch nicht gespielt. aber die sieht cool aus, also wird vom Spiel bestimmt Spaß machen, aber was mich wirklich beeindruckt bei der Drifter ist so dieser ganze Flair, der durch die Musik zum Beispiel von Disaster Piece irgendwie zustande kommt, das sind auch die Leute, die zum Beispiel die Musik von Fest und so gemacht haben und leck mich am Arsch, also wenn man, also diese Leute, die Designer, die Grafikdesigner, die beweisen einfach, dass man Pixel auch geil machen kann. Und dass so ein Low-Poly-Look oder so ein Low-Pixel-Look, der muss nicht zwangsläufig damit einhergehen, dass so ein Spiel billig oder scheiße aussieht, sondern vielmehr ist es einfach ein Vehikel dafür, um bestimmte Sachen so zu entfremden und zu surrealisieren sozusagen, dass sie viel interessanter aussehen, dadurch, dass sie verpixelt werden. Und da steckt so viel Detail drin und so viel Bewegung und so viel Dynamik und Leben in diesem Pixel-Look, dass das Ganze so einen ganz, ganz eigenen Flair irgendwie bekommt. Und allein deshalb bin ich total gespannt. Und dann habe ich die späteren Level mit der Beleuchtung auch noch so gesehen und der ganzen Farbkomposition und mich völlig ausgeflippt. Also ich glaube, das wird richtig geil. Bin ich mal extrem gespannt. Wenn das Spiel auch noch cool wird, also es sieht cool aus, weiß ich nicht. Bei so Pixel-Sachen muss man ja immer so ein bisschen aufpassen, weil manchmal spielen sie sich auch so, wie sie aussehen. Shovel Knight, hint, hint. Aber
lass mal dieses Shovel Knight in Ruhe. Das ist ein völlig unfairer Vergleich. Shovel Knight will ja aussehen wie ein NES-Spiel und will sich auch so spielen wie ein NES-Spiel. Und Hyper Light Drifter versucht ja, Pixel zu machen, wie es damals gar nicht möglich gewesen wäre.
Ja, eben, deswegen ist
es ja auch. Und deswegen finde ich es auch das bessere, ansprechendere, optisch aussehende Spiel. Also ich mag das auch, was Sword and Sorcery damals angefangen hat. Ja, das hat doch dieses zusätzliche W. Das hat damit irgendwie, finde ich, so angefangen oder bekannt gemacht, dass man diese langbeinigen Pixelmännchen zum Beispiel zum ersten Mal gesehen hat. Ja, die so eine Pixeloptik gemacht haben, die vorher noch keiner gemacht hat. Und auch wie die Landschaften gepixelt wurden und so. Und Hyperlighter Drifter steigert es nochmal irgendwie um einen Faktor X.
Das ist halt auch die Architektur. Das sind zum Beispiel diese Tempelbauten, die du da irgendwie im Pixel-Look hast. Und die kriegen durch diesen Pixel-Look halt nochmal irgendwie eine ganz eigene Mystik. Die bauen da wirklich eine total coole Welt auf. Nur mit Pixeln. Das finde ich toll. Also gut, ich sage immer Shovel Knight, weil das war so gehypt letztes Jahr und habe es gespielt und gedacht so, deswegen bleibt das jetzt bei mir immer so als Negativbeispiel für Pixeloptik drin. Hat natürlich damit gar nichts zu tun, weil es ein Plattformer ist. Aber
das ist toll, das ist super.
Gut, dass ich beim Podcast nicht dabei war. Aber die natürlich, da freue ich mich wirklich extrem. Allein schon die Farben, also die Farbe des Türkis, Rosa, Lila, Rot drin und es passt einfach total gut zusammen. Also ich, toll, da bin ich super gespannt.
Naja, Azi-Fazi, Pixel, Indie-Quatsch. Ich brauche was mit Soldaten und Waffen und Ballern und so, das ist meine Welt. Deswegen habe ich Rainbow Six Siege als nächstes aufgeschrieben, weil ich ein großer Fan eigentlich dieser alten Rainbow Six Teile sind und ich bin noch so nicht so ganz sicher, was das wird. Also auf der, war das die E3, wo man gesehen hat, dass Rainbow Six Patriots hieß, glaube ich, Rainbow Six 6 Patriots war es ja mal angekündigt, dann mittlerweile umgebaut wurde zu Siege und jetzt halt eher so ein Multiplayer-Shooter wird und überhaupt keine Story irgendwie hat und eher so ein bisschen in die SWAT-Richtung geht. Also sprich, du hast irgendwie ein Haus, in dem sind Geiseln, das musst du einnehmen und die einen spielen halt die Terroristen und die anderen spielen die Spezialeinheiten und sie betonen halt immer so, ja, das ist alles Teamplay und es wird nur funktionieren, wenn du halt gut in deinem Team zusammenspielst und dann kannst du irgendwie Wände durchbrechen und musst Räume gleichzeitig von zwei Seiten irgendwie angreifen und das sah alles sehr cool aus und sah halt wieder aus, ob es mal so ein richtiger Taktik-Shooter wieder wird. Kann aber sein, dass wenn es rauskommt, dass man feststellt, na ja, das ist halt trotzdem irgendwie nur so ein Left 4 Dead mit Spezialeinheiten. Das heißt, man ballert halt trotzdem irgendwie nur zusammen rum. Und alle Teamelemente schön und gut. Aber im Endeffekt, wenn man dann spielt auf einem offenen Server, dann spielt eh keiner im Team, sondern alle ballern nur irgendwie wild durcheinander. Deswegen immer noch ein großes Fragezeichen dahinter. Aber ich habe es deswegen aufgeschrieben, weil es so meine Hoffnung nach einem richtig guten Taktik-Shooter, der mal wieder kommt, zumindest nährt diese Hoffnung. Ob sie erfüllen kann, kann ich jetzt noch nicht absehen, aber ich bin halt jemand, der auch sich irgendwie nach einem guten Ghost Recon mal wieder sehnt oder so. Und da war das letzte
Recon!
Mal, ja, da war das letzte Jahr auch irgendwie ein bisschen actionreich und deswegen die Hoffnung stirbt zuletzt, dass Rainbow Six Siege vielleicht doch mal wieder mehr Richtung Taktik geht und nicht der Call of Duty-Sierung des Shooter-Genres Opfer anheimgefallen worden ist.
Ich wette, dass man in Rainbow Siege diesmal Funktürme einnehmen kann, genauso wie bei The Division auch.
Das ist sehr wahrscheinlich, ja.
Apropos, wenn wir gerade bei, also ich freue mich jetzt nicht wahnsinnig drauf, aber ein guter Taktik-Shooter tut mal wieder Not. Da stimme ich dir völlig überein. Aber was ich jetzt noch gar nicht mitgekriegt habe, was bei Ubisoft so an kleinen Spielchen kommen dieses Jahr. Also das war ja auch durchaus ein Highlight letztes Jahr. Diese kleinen, ja eben. Also da habe ich ja noch gar nichts mitbekommen, was die da dieses Jahr vorhaben mit der UbiArt Engine und so.
Valiant Hearts und Co. Hoffentlich machen die was, weil Valiant Hearts und Shadow of Light, das waren die zwei der besten Spiele, die letztes Jahr rausgekommen sind.
Und die waren auch gar nicht so unerfolgreich. Also ich glaube, die haben sich schon ordentlich verkauft für den Anspruch, den sie da hatten. Deswegen, aber das meinte ich eben. Das sind halt so Spiele, ich glaube irgendwie, das Valiant Hearts ist doch auch irgendwie erst so im Frühjahr angekündigt worden und kam dann ein paar Monate später. Also das heißt, da kommen sicherlich Spiele, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und ich weiß ich nicht, ob sie vielleicht irgendwie Valiant Hearts mit dem Zweiten Weltkrieg, nee, das ist doch 2015, ja, da könnten sie da irgendwie was machen oder so. Also, dass sie es halt wieder irgendwie zeitlich versuchen, zumindest einigermaßen irgendwie zu einem Jubiläum in Anführungsstrichen vom Zweiten Weltkrieg hinzubekommen.
Valiant Hearts 2, the Redemption, now ja. With person.
Mit Online-Multiplayer-Modus und Türmen, auf die man klettern kann.
Nazi-Türme, die man einnimmt.
Also, ja, weiß man nicht, was da noch kommt irgendwie von Ubisoft, aber die machen das ja jetzt schon ein paar Jahre in Folge, dass sie nicht nur ihre großen Dinger haben, sondern sie immer wieder zwischendrin kleine Sachen ausprobieren. Ich bin sehr gespannt, ob es für Far Cry 4 wieder so ein Standalone-Add-on geben wird mit Nazis so hinter Mond ja. Oder irgend, also so wieder was völlig Abgedrehtes. Wäre auf jeden Fall wünschenswert.
Absolut. Das Experiment Blood Money ist ja, was so PR und Aufmerksamkeit anging, auf jeden Fall total aufgegangen. Von daher kann
Blood
ich
mir Dragon gut heißt vorstellen. Übrigens,
Blood Money hieß es, oder?
Nee, Hitman Blood Money und Blood Dragon hieß es ja. Far Cry.
Genau. Also ich hoffe, dass sie sich was Neues einfallen lassen und nicht einfach wieder die 80er bringen. Aber Ideen gibt's ja genug.
Die 90er.
Also Absurdes. Nee. letztes Mal war das ja so 80er und Amiga Zwischensequenzen. Und Neon-Style und schlimme Frisuren. Da gibt's aber noch genügend Genres, wo sie sich irgendwie austoben könnten. Wie du gesagt hast, irgendwie so Nazis hinter Mond bei Far Cry oder sowas. Würde auf jeden Fall passen. Und ich bin mir relativ sicher, dass da irgendwas kommen wird. Was Eigenständiges.
Gut. Ja.
Apropos eigenständig, habt ihr Screamride mitbekommen?
Ja.
Habe ich jetzt mal so als ganz unbekannten Titel aufgeschrieben. Hat mich auf der Xbox-Präsentation... Ah ja, komm. Hat mich auf der XCOM-Präsentation völlig weggeblasen, war einer dieser kleinen Zwischeneinwürfe, so zwischen diesen großen Ankündigungen mit Tomb Raider und Sunset Overdrive, gab es so einen kleinen Mini-Trailer über Screamride, ich hoffe mal, ein Achterbahnpark-Simulator mit sehr viel Humor. Also so sah zumindest dieser Trailer aus, dass man wilde, experimentelle Achterbahnen bauen kann, aus denen die Leute dann auch rausfliegen. Also, wie Theme Park Deluxe oder sowas. Oder Extreme. Irgendwas in der Art erhoffe ich mir. Ich hoffe, dass es nicht so eine ganz abgespeckte Version wird, wo man irgendwie nur actionbasiert irgendwie Leute aus der Achterbahn schmeißen muss, sondern dass da auch so ein kleiner Wirtschaftsteil mit dabei ist, um diese Parks irgendwie zu konstruieren. Aber mehr also
weiß ich nicht. Ich muss dir ein bisschen widersprechen, was den Bekanntheitsgrad angeht, weil das kommt von David Braben, beziehungsweise Frontier, die auch das gleichnamige Frontier machen. Und die haben vorher schon ganz viele solcher Tycoon-Sachen auch gemacht. Deswegen, aber ich gebe dir recht, das hat mich auch überrascht, dass es so lustig ist. Weil ich verstehe noch, was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ist, wie sie das Aufbauen gleichzeitig mit der Zerstörung kombinieren wollen. Also irgendwie, wie das Zusammenspiel funktioniert. Weil normalerweise willst du ja eine Achterbahn bauen, die auch funktioniert und die jetzt nicht Menschen am laufenden Band umbringt. Aber mal gucken. Also ich bin gespannt, weil das soll ja irgendwie auch eine größere Kinect-Anbindung bekommen und bla und blub und so. Ja,
das macht mir am meisten Sorgen.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie viel Einfluss das drauf hat und so. Aber ich finde so dieses, was ich immer sehr geil fand bei so Spielen wie Flatout zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das noch, dieses Rennspiel. Da gab's Alter, ja auch
ich muss ganz kurz eingrätschen, Entschuldigung. Ich habe letztens mit einem Kumpel von zu Hause über Flatout geredet, was dafür gesorgt hat, dass der irgendwann zwischen den Jahren nochmal losgerannt ist und sich dieses Spiel irgendwo bei so einem Shop aus der Grabbelkiste geholt hat. Und wir haben dann nach Weihnachten haben wir nochmal zusammen Flatout gespielt. Und zwar nur diesen Party-Modus, könnt ihr euch noch erinnern?
Genau. Ja, genau.
Wo man also in der deutschen Version war es so ein Crash-Dummy, in der internationalen war es halt der Fahrer, den man irgendwie Hochsprung, Weitsprung, dann gab's Bowling, irgendwie Wasserglitschen, also so, da musstest du ihn so ganz flach übers Wasser schießen und immer im richtigen Moment springen drücken und es waren halt nur solche Blödsinns-Sachen und es hat natürlich diese Figur, war halt so ein extrem krasser Ragdoll-Effekt, das heißt, der ist halt wirklich tausendmal durch die Luft geschleudert worden und dann hat's irgendwie alle Knochen gebrochen, aber allein, also das Rennspiel an sich ist ganz nett, aber nur für diesen blöden Party-Modus, um da diese Figur durch die Scheibe zu feuern, macht's auf jeden Fall. Also allein dafür hat sich's noch mal gelohnt, dass irgendwie, ich glaube, sie hat 5 Euro dafür bezahlt oder sowas.
Ja, ich finde da sogar das Rennspiel gut, aber dieser Bonus-Modus, das was du meinst, also dann so durch Feuerringe springen.
Ja, genau.
Oder, und solche Klamotten und daran erinnert mich das irgendwie und auch an so Spiele wie Pain. Vielleicht kennt ihr Pain.
Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob es ein I've Been Looking for Freedom DLC gibt, wo man dann David Hasselhoff.
Gibt's wirklich?
Für Screamride?
Nee, für Pain.
Ach so, ja, klar, deswegen frage ich ja. Das weiß ich ja.
Das wäre schon geil. Aber ich finde das ist diese Lust dann zu sehen, wie halt alles aus der Kontrolle gerät. So ganz makaber. So. Bin echt gespannt. Also vor allem, wie lange
sich das hält. Download-Titel und kommt im März. Also wird, glaube ich, ein großer Spaß für zwischendurch, aber jetzt auch nichts Abendfüllendes. Aber sich dann so die Fahrten hin und her zu schicken und man kann eben sowohl spielerisch die Dinger bauen, als auch dann diese Strecken versuchen zu überleben. Also ich kann mir vorstellen, dass ich dann zum Beispiel eine Bahn baue, sie dir schicke und du musst dann mit Kinect irgendwie versuchen, die Bahn zu überleben oder so. Und dann kann ich dabei zusehen, wie du rausfliegst oder überlebst.
Oder man muss halt sehr waghalsige Bahnen bauen und du bekommst Punkte dafür, wenn du zum Beispiel in der freien Luft unterwegs bist, aber trotzdem schaffst dann
genau, Freefall gibt Bonus. Ich denke auch, es wird so ein Arcade, so ein Highscore-Jagd-Spielchen
werden. Das wäre ziemlich cool. Also ich hoffe, dass sie da was drehen. Also bei Frontier bin ich mir aber auch sicher, dass die ein gutes Spiel machen, weil die haben bisher eigentlich noch nie was Schlechtes gemacht. Thrillville hat zum Beispiel auch sehr lustig, Lost Winds, Connected Mails und solche Sachen. Also die haben da schon genug Erfahrung, das wäre cool. Mhm.
So, dann machen wir an der Stelle mal einen kleinen Cut. Ursprünglich hatten wir eigentlich geplant, die Jahresvorschaufolge in einer einzelnen Episode aufzunehmen, haben uns dann aber ein bisschen verquatscht und haben dann im Anschluss uns dazu entschieden, sie doch auf 2 Folgen zu splitten, damit wir nicht gleich wieder mit so einem riesen Batzen ins neue Jahr einsteigen. Deswegen machen wir jetzt an der Stelle eine Pause und den zweiten Teil der Jahresvorschaufolge gibt's dann morgen. Bis dann, tschüss!